14. Der Autoren-Podcast. Präsentiert von Daniela Preis und Oliver Dietrich. Sonderfolge 2019. Oliver Dietrich im Gespräch mit Daniela Preis. Hinter den Kulissen, wie ein Podcast entsteht.
Ich interviewe heute Daniela Preis. Weshalb oder warum hast du den Podcast ins Leben gerufen?
Das habe ich gemacht vor ungefähr 2,5 Jahren, nachdem ich Buchwissenschaft, also im weitesten Sinne alles rund ums Buch aus wirtschaftlichen, technischen und kulturellen Bezügen, sagen wir immer, Aspekten, also alles außer Germanistik, studiert habe, mit dem Thema also des Bücherschreibens oder besser gesagt des Veröffentlichens dahingehend schon sehr vertraut war. Mit dem Bücherschreiben war ich vertraut, weil ich als Biografin arbeite, auch als Lektorin arbeite, freiberuflich und nicht weniger dadurch, dass ich in meiner Freizeit selber Romane und Krimis schreibe. Das war also genau mein Thema. Und natürlich habe ich auch selber als Autorin oder eben auch als Biografin immer wieder Fragen gehabt, die mich beschäftigen und hätte mich bestimmt über so einen Podcast gefreut. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich ihn einfach selber, stelle all die Fragen, die Nachwuchsschriftsteller vielleicht stellen würden und bekomme die Antworten nicht aus Büchern, sondern von Menschen, was besonders interessant ist. Es hat mich natürlich auch, ganz ehrlich gesagt, gereizt, einige Leute kennenzulernen. Herbert Dutzler zum Beispiel, den ich als Autor einfach sehr interessant fand und geschätzt habe, mit dem mal persönlich aufeinanderzutreffen. Private Gründe, Interessensgründe, aber sicher auch berufsbezogene Gründe.
Wie ist der Podcast entstanden?
In der Regel liegt eine besondere Herausforderung darin, den Anfang zu schaffen. In diesem Fall also den ersten Interviewpartner zu finden. Und ich habe mir damals mit Harald Lange beholfen. Über ihn hatte ich nämlich schon 2 Bücher geschrieben. Das ist ein sehbehinderter Laufsportler. Und in verschiedenen Ratgebern zum Marketing hatte ich gelesen, dass man, wenn man Kunden gewinnen will, einen Mehrwert bieten sollte. Also auf seinen Webseiten nicht immer nur schreiben, das verkaufe ich, sondern auch was Informatives oder Unterhaltendes für die Zielgruppe dazugeben. Und ja, dadurch ist das mit dem Podcast eigentlich auch entstanden oder zusätzlich die Überlegung, einen Blog zu entwickeln. Beides habe ich angeknüpft an Harald Lange. Das heißt, ich habe über ihn in meinem Blog geschrieben, wie ein Buch entsteht oder zumindest einzelne Beiträge dazu. In dem Podcast war dann einfach er, also der Harry, mein erster Interviewpartner, um eben nicht nur sein Buch zu vertreiben, sondern ihn auch mal ein bisschen was von sich erzählen zu lassen. Als zweite Gesprächspartnerin habe ich dann Sibylle A. Schmaderler gewählt, die historische Romane schreibt. Wir waren vorher schon immer wieder mal in Kontakt, haben auch über ihre Bücher gesprochen und ich schätze sie sehr für ihre akribische, detailgenaue Art und auch, dass sie so konsequent dranbleibt beim Recherchieren, beim Schreiben und überhaupt, um ihre Projekte zu verwirklichen. Und dann bin ich tatsächlich mal nach draußen gegangen, weg von denen, die ich kenne, und habe die Sandra Ustrin angerufen, die ja vielen Autoren auch ein Begriff ist, und habe einfach mal gefragt, ob sie bereit wäre, mir ein Interview zu geben. Sie sagte genauso einfach, ja gut, fangen wir an, was wollen Sie wissen? Und das war so lustig, weil natürlich wollte ich oder konnte ich auch das Interview nicht mal eben jetzt spontan am Telefon machen, wo auch die Technik hinten und vorne nicht gestimmt hat, aber sie war sofort einverstanden und offen dafür, dass wir sprechen. Und das hat mich auch sehr beeindruckt und sehr gefreut.
Nach dem Interview hat Sandra Ustrin uns noch zum Badesee mitgenommen und uns noch auf ein Würstchen eingeladen. Das war echt klasse, das war wie ein halber Urlaubstag. Echt zum Genießen.
Zu meinem Team im Podcast gehören Martin Weigert und André Tolzmann. Genauer gesagt hat mich Martin bei den ersten Produktionen audiotechnisch unterstützt und den ursprünglichen Jingle entworfen. Dann ist der André aus einer Laune heraus zu mir gekommen mit einem anderen Jingle, den er mir vorschlagen wollte. Und ich habe mich in meinem persönlichen Umfeld bei verschiedenen Leuten erkundigt, welchen der beiden Jingles die Leute besser finden. Dabei hat sich gezeigt, dass derjenige vom André mehr Anklang bekommt, weil er jugendlicher und flippiger ist. Und was mir persönlich noch wichtig war, kürzer als der vorhergehende. Deswegen hat André jetzt diese Tätigkeit übernommen und führt sie fort. Mit dem Martin arbeite ich aber auch weiterhin gerne zusammen und auch immer noch ziemlich viel. Unter anderem unterstützt er mich bei der Produktion meines ersten Hörbuchs. Was die Interviews betrifft, so hilft mir Oliver Dietrich und Oliver ist auch privat mit mir zusammen. Zu zweit Interviews zu entwickeln und zu führen, da wirst du mir zustimmen, ist immer besser als alleine, weil jeder nochmal Ideen hat, die der andere nicht hat. Bei dir fand ich das jetzt sehr hilfreich, dass du nicht aus der Buchbranche kommst im Gegensatz zu mir und damit Fragen stellst oder ja einfach Sachen wissen willst, die mir völlig alltäglich und geläufig sind, sodass sich das schön ergänzt hat.
Was waren denn deine besten, schönsten Interviews, die du je geführt hattest?
Ja, man kann natürlich auch sagen, die wir geführt haben. Ich finde die Frage insgesamt sehr schwer, weil jedes für sich eigentlich auf eine andere Weise schön und interessant ist. Ich habe noch keins erlebt, wo ich gesagt habe, was war das jetzt für ein langweiliger Müll? Sehr interessant ist natürlich auch das, was um die Interviews herum passiert. Wenn ich jetzt rein vom Interview ausgehe und von der Interviewtechnik, dann war das ohne Zweifel mein Gespräch mit Oliver Rohrbeck. Wir hatten da vorher bei der Lauscherlounge ein paar Mal versucht, einen Kontakt herzustellen per E-Mail, per Telefon. Es ging nicht. Es kam eigentlich keine Rückmeldung und sind dann zu einer Live-Veranstaltung gegangen, wo er an dem Abend so eine Drei-Fragezeichen-Party gemacht hat. Sind zu einer Mitarbeiterin von ihm durchgekommen und die sagte, sie können das Interview jetzt machen oder gar nicht und sie machen es nur 10 Minuten lang. Und ich war an diesem Abend noch nicht darauf eingestellt, jetzt ein Interview zu führen, sondern hatte einfach nur gehofft, mal eine Möglichkeit zu bekommen, tatsächlich die Frage mal anzubringen, ob ein Gesprächstermin tatsächlich möglich wäre und wann und wo das in Frage käme. Natürlich habe ich mir interessehalber vorher schon überlegt, was ich in etwa fragen würde, was mich interessieren würde. Und das konnte ich dann so halb vorbereitet, wie es war, mal eben in meinem Kopf aussortieren, zusammenstauchen auf das, was jetzt wirklich wichtig ist, was ich hoffentlich in 10 Minuten unterbringen kann. Und ich habe es versucht, weil ich mir dachte, wenn es nicht geht, dann egal, dann habe ich eben keinen Podcast-Beitrag. Und es funktionierte für mein Empfinden super gut. Ich war da hinterher sehr beeindruckt. Es war journalistisch richtig toll, um mich auch mal selbst loben zu wollen. Das war so interviewtechnisch dann doch für mich so herausragend.
Was waren so deine schlechtesten Interviews, wo du sagst, um Gottes Willen?
Es gab ein Interview, da hatte mich die Person irritiert, ohne dass sie was falsch gemacht hätte. Das war mit Hans-Peter Röntgen in Berlin. Und der Herr Röntgen, der war so ruhig und unauffällig, dass ich als blinde Person teilweise dachte, ist er jetzt überhaupt noch da? Oder was ist hier eigentlich los? Sein Wesen und Charakter hat mich dann irgendwie durcheinander gebracht. Und das Interview war dann von meiner Seite her ziemlich primitiv. Ziemlich oberflächlich hatte ich so das Empfinden. Mir ist im Nachhinein alles Mögliche durch den Kopf gegangen, beispielsweise zu Exposés, wo ich noch hätte in die Tiefe gehen können, wo ich viel mehr hätte rausholen können. Ich habe mich schon geärgert, warum ich nicht stärker präsent war, hatte mir gewünscht, ich könnte das Interview noch ein zweites Mal machen. Und dann hat er tatsächlich im Nachhinein geschrieben zu mir, dass er das sehr toll fand, wie gut ich auf dieses Interview vorbereitet war. Das war eine sehr interessante Erfahrung und das andere, was wirklich schief ging, war das Interview mit Heiko Dörr von dem Zwischenbuchhändler Umbreit in Stuttgart. Da hatten wir erstmal irgendwie die Technik nicht vollständig zu Hause, mussten also nochmal losfahren und das bei jemand anderem abholen, konnten dadurch den Zug nicht nehmen, den wir gebucht hatten. Ein Durcheinander, er war da noch so nett, wirklich, und hatte uns mögliche spätere Züge rausgesucht, hat gesagt, ja, das klappt und so, wäre von ihm aus kein Problem. Wir haben ihm dann noch eine Flasche Wein besorgt, ich kam mir trotzdem schon ziemlich doof vor. Und dann habe ich es tatsächlich hingekriegt, obwohl ich Buchwissenschaft studiert habe und obwohl ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, doch alle möglichen Details irgendwie zu verwechseln, gerade so in den Begrifflichkeiten dessen, was Zwischenbuchhandel eigentlich im weiteren Sinne ist. Er hat unter anderem gesagt, dass es vielen so geht, dass man beim Zwischenbuchhandel so schnell, so einfach nicht durchblicken kann. Er hat dann aber auch gesagt, wir hätten wohl besser ein Vorgespräch zu diesem Interview führen können. Und das war gar nicht abwertend von ihm gemeint, war aber für mich so eine unglaublich demütigende Erfahrung, weil ich einfach ja schon etliche Interviews gemacht habe und mich wirklich da nochmal speziell eingelesen habe, weil ich das Ganze studiert habe. Und ich bin aus diesem Interview rausgekommen und habe erstmal geheult und habe gesagt, nee, Podcast stelle ich ein, das bringt nichts, das kann ich offensichtlich nicht, das muss ich mir und auch sonst niemandem antun. Und hatten glücklicherweise am nächsten Tag ein Gespräch in Stuttgart mit dem Herrn Wolfgang Tischer vereinbart. Und das lief dann wieder super gut und da habe ich auch ein richtig gutes Interview geführt, also für meine Begriffe. Und ja, seitdem haben wir weitergemacht.
Welche technischen Pannen haben dich denn richtig aufgeregt und Interviews versaut?
Ja, ich würde sagen, da gibt's hervorstechend drei. Die eine passierte tatsächlich auch noch bei dem Herrn Dörr. Ich habe das dann abends im Hotel angehört oder nochmal reingehört und dachte mir, warum ist das denn eigentlich alles so schwer, so schlecht zu verstehen? Und habe dann festgestellt, dass ich mein Interface und meine Podcast-Mikrofone zwar angeschlossen gehabt, aber irgendwie nicht eingestellt, dass es damit aufnehmen soll. Und entsprechend war das sehr schlecht von der Qualität, womit ich mittlerweile arbeite. Am Anfang war das ja gar nicht so, wenn man sich so das Interview von Marie Lange anhört. Das war ziemlich dilettantisch, sogar noch irgendwo mitten auf der Straße, weil wir das vorher vergessen hatten, dass wir es eigentlich noch machen wollten. Und als wir uns verabschieden wollten, ist es uns wieder eingefallen. Das andere Problem war eine Interviewpartnerin, die ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, die es geschafft hat, permanent nicht in, sondern wahrscheinlich neben das Mikrofon zu sprechen, was ich aber auch nicht gesehen habe oder sehen konnte. Also ich war dann gut zu hören auf der Aufnahme, sie nicht. Man lernt daraus zum Beispiel, dass man solche Hinweise dem Interviewpartner nochmal gibt, auch wenn man glaubt, dass er es eigentlich weiß. Und definitiv auch, dass man oder dass ich eine zweite Aufnahme immer mitlaufen lasse. Die mit dem Herrn Dörr hat uns damals gerettet, die ich mit dem zweiten Gerät gemacht habe. Und das dritte ist, was ich gelernt habe, Sicherheitskopien. Immer beim Schneiden zwischendrin Sicherheitskopien anlegen. Ich hatte damals noch mit dem Martin Weiger zusammen das Interview vom Andreas Meckler bearbeitet. Und irgendwann habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Jedenfalls war dann irgendwie die halbe Spur weg. Und wir konnten das relativ schlecht rekonstruieren. Und hatten aber vorher schon sehr viel an diesem Material gearbeitet. Also war diese ganze Arbeit hinfällig.
Ist dieser Podcast nur für blinde Autoren gedacht, weil wir sind ja beide blind, oder nur für Anfänger, Fortgeschrittene, oder willst du ein gemischtes Publikum? Was stellst du da genau vor? An welche Autoren soll das hier gehen?
In erster Linie denke ich tatsächlich an Nachwuchsschriftsteller, an blinde Autoren weniger. Also, dass wir beide blind sind, ist eher Zufall, aber sollte da jetzt kein Kriterium sein. Das wäre jetzt doch eine starke Verengung des ganzen Sachverhalts. Wenn ich selber ein Buch veröffentliche, brauche ich ja auch ein Cover oder ein Layout oder was auch immer. Das heißt, sehen oder nicht sehen ist ja gar nicht die Frage, sondern schreiben können und veröffentlichen wollen. Und rund um das Ganze möchte ich einfach Informationen anbieten, die interessant sind oder interessant sein können für Autoren verschiedener Genres, die aber dadurch auch mal über das Schreiben und Veröffentlichen hinausblicken und sich anschauen können, was ist beispielsweise eine ISBN-Agentur oder was macht die Nationalbibliothek, die wir auch nochmal interviewen wollen, und möglichst breit das Ganze auffächern.
Ich werde bald aussteigen aus dem Podcast und werde dann von jemand anderem dann ersetzt.
Deswegen frage ich dich jetzt auch noch ein bisschen was. Was hat dir denn besonders gefallen oder Freude bereitet?
Ich fand die Begegnungen mit bestimmten Leuten ganz gut, wie wir schwimmen waren. Den Herbert Dutzler fand ich auch klasse. Das skurrilste oder komischste Interview fand ich in großer Hitze im Auto, das Interview, was wir geführt haben, was ja auch leider zerschossen worden ist. Was du ja eben erzählt hast, Andreas Meckler, ja, das war wirklich blöd gelaufen, sag ich mal so.
Auch da muss man aufpassen. Also es gibt ja so Sachen, die ich im Nachhinein jedem empfehlen würde, der einen Podcast gründen will. Nie so naiv anfangen, wie ich das getan habe. Man sollte von vornherein eine gewisse Technik haben. Man sollte über gewisse Kenntnisse des Bearbeitens von Audiomaterial verfügen oder die sich aneignen. Und man sollte immer auf die Orte achten. Es ist natürlich jetzt so, wir haben in der Regel bisher immer die Leute vor Ort besucht. Das liegt daran, dass ich noch keine Software gefunden habe, keine für mich als blinde Person barrierefreie Software, mit der ich das einfach auch machen kann, wenn ich beispielsweise im Fichtelgebirge sitze und mein Gesprächspartner irgendwo in Hamburg. Da sind wir jetzt aber, der Martin Weigert und ich, auf einem sehr guten Weg, das bald ändern zu können. Ich habe natürlich oder werde natürlich trotzdem noch einige Leute weiterhin persönlich treffen wollen, auch wollen. Manche Leute will ich auch einfach kennenlernen. Aber die Frage ist, wo? Und da muss man auch aufpassen. Wir hatten natürlich nicht immer eine Pension zur Verfügung. Das heißt, ich hatte mich beispielsweise mit dem Herrn Röntgen dann in Berlin in der DB-Lounge getroffen. War natürlich relativ, ja, nicht ganz so leise im Hintergrund. Wir hatten die Katharina Grabowski beispielsweise privat zu Besuch und, was wirklich absolut die Höhe war, mit Andreas Meckler in München in seinem Auto. Was aufnahmetechnisch, abgesehen davon, dass er die Spur hinterher dann zerlegt hat, total nicht zu gebrauchen war eigentlich von der Qualität.
Also mein Traum wäre es noch, den Herrn Fitzek zu interviewen und natürlich die Deutsche Nationalbibliothek, wo wir schon darauf hingewiesen haben. Was wäre noch so dein Ausblick mit dem Podcast? Was hättest du noch gerne an Interviews? Fällt dir was dazu ein?
Ja, reichlich. Es gibt auch schon einige Interviews, die ich hier noch habe, die schon geführt worden sind. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel verraten. Hörbuch ist für mich natürlich immer ein Thema, aber auch, was ich mir so vorstelle, die verschiedenen Genres noch ein bisschen zu beleuchten. Also ich werde unter anderem irgendwann mal mit dem Herrn Oliver Machander über Märchen sprechen. Ich würde gerne mal mit dem Herrn Dirk Hühlstrunk über Lyrik sprechen. Also auch so ein bisschen die abseitigen Themen und nicht immer nur Krimi-Roman. Ansonsten, es bietet sich eigentlich immer wieder was an. Zeitnah stelle ich mir auf jeden Fall auch vor, das Thema Literaturagentur und das Thema Medienrecht bezogen darauf, was darf man eigentlich schreiben, gerade so, wenn man eventuell Gefahr läuft, Persönlichkeitsrechte zu verletzen.
Ja, dann danke ich dir für das interessante Gespräch. Bis bald.
Ich danke auch und wir hören uns.
Weitere Informationen und Hintergründe unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.